Ja, jetzt fragt ihr euch, wie kam der Markus auf homöopathische Dosierung? Dann erzähle ich euch mal, eigentlich hatte ich es nicht vor, aber ich erzähle es trotzdem. Ganz kurz, wie ich auf diesen genauen Titel kam. Es war, ich war in der Schweiz mit meiner Frau, die war schwanger und hatte Sodbrennen. Das ist normal, in der Schwangerschaft kommt vor. Und wir wollten Renni kaufen in der Apotheke. Und dann gehen wir in die Apotheke und die Frau guckt uns an, als wollten wir irgendwie das Kind im Bauch vergiften. Und sagte, nein, sie hat da was viel Besseres. Das kann man in beliebigen Dosen nehmen. Es ist überhaupt nicht schädlich, weder für die Mama noch fürs Kind. Und als sie dann das Wort sagte, Homöopathie, da drehte ich mich schnell raus und rannte raus aus der Apotheke. Denn ich habe da so eine gewisse Allergie, wenn man Medikament und Homöopathie in einem Wort verwendet. Aber in dieser Zeit war es so, dass ich mir Gedanken machte darüber, dass irgendwas in der polnischen Kultur mir irgendwie nicht passt. Wenn ich mit Leuten rede, wenn ich auch zum Beispiel die Familie meiner Frau, die allesamt noch nicht gläubig sind leider, wenn ich da mit denen über Sachen rede, die für mich normal sind, reagieren sie ganz anders, als ich es erwarten würde. Und irgendwann fiel bei mir der Groschen, das Problem ist Gnade. Kurzes Beispiel oder ein paar Beispiele. Da haben wir Redewendungen. Eins davon ist Waski Bess. Waski Bess heißt ohne Gnade wörtlich, meint aber meistens, wenn nicht, dann nicht. Das heißt, wenn du etwas machen möchtest und irgendwie spürt der andere, du machst es nicht super gerne, sondern du machst es halt so, um jemandem Gefallen zu tun, um ihm irgendwie zu helfen, dann wird halt gerne gesagt, dann halt Waski Bess. Also wenn nicht, wenn du es nicht gerne machst, dann tust du es halt gar nicht. Oder Dai Zowaska ist die nächste Redewendung. Gib so viel, wie der Gnade entspricht, wörtlich, meint aber meistens so wenig wie möglich. Oder zum Beispiel auch eins, Nierup Miłaski, mach mir keine Gnade, wörtlich, wenn du es nicht gerne machst, dann lass es halt. Oder dann noch eins, Bić na łasce kogoś, von jemandes Gnade leben, sehr negativ gemeint. Also niemand will in Polen von jemandes Gnade leben. Oder zrobić coś z łaski, etwas nur ungern machen, obwohl es eigentlich heißt, etwas aus Gnade heraus machen. Oder być zdanym na czyjąś łaskę, auf jemandes Gnade angewiesen sein. Auch wieder nichts, was jemand in Polen gerne macht. Ihr habt schon gemerkt, die ganzen Redewendungen, wo das Wort Gnade drin vorkommt, die sind nicht wirklich positiv. Die sind eigentlich alle negativ. Und das ist mir dann irgendwann halt aufgefallen, dass Gnade im polnischen Kontext, egal ob jetzt Redewendungen oder auch Beziehungen, Verhalten, dass da irgendwas nicht stimmt. Es ist mir aufgefallen, dass wir in Polen grundsätzlich ein Problem mit Gnade haben. Die Gnade existiert in Redewendungen, sie existiert irgendwo in den zwischenmenschlichen Beziehungen, aber meistens eben in sehr stark verdünnter Form, quasi in homöopathischen Dosierungen. Ja? Es scheint so, als wäre da Gnade, wirkt aber nicht mehr. Und warum tun die Polen das? Warum haben sie so ein großes Problem mit Gnade? Mit der unverdünnten, hundertprozentigen Gnade? Ganz einfach, weiß ich jetzt, damals war das für mich so eine Frage. Weil Gnade unbequem ist. Unverdünnte, hundertprozentige Gnade ist unbequem. Jetzt fragst du dich vielleicht, Moment, warum sollte Gnade unbequem sein? Na, zum Beispiel deswegen, weil Gnade ungerecht ist. Und deswegen greift man, um die Gnade, diese ganz stark hundertprozentige Gnade, zu verdünnen zu Gerechtigkeit. Also so mit Anführungsstrichen Gerechtigkeit. Gnade ist ungerecht. Vielleicht wunderst du dich und denkst, wie Gnade ist ungerecht? Ich habe mal dieses selbe Thema behandelt in einer polnischen Gemeinde und jemand war in der Sonntagsschule und dann eine andere Frau hat dieser Person kurz meine Punkte der Predigt erzählt und dann gesagt, ja, und Markus sagte dann, Gnade ist ungerecht. Und das Gespräch danach lief ungefähr so. Nein, du hast sie bestimmt versprochen. Du wolltest bestimmt sagen, Gnade ist gerecht. Nein, ich habe schon richtig gesagt, Gnade ist ungerecht. Nein, du hast dich bestimmt verhört. Der Prediger hat bestimmt nicht gesagt, Gnade ist ungerecht. Doch, das hat er gesagt. Und so weiter. Also wenn du merkst, unseren polnischen Mitbürgern, meinen polnischen Mitbürgern, fällt es schwer, das zu sagen, dass Gnade ungerecht ist, aber es ist so. Und deswegen haben Menschen ein Problem mit der Gnade. Und zwar nicht erst seit heute. Menschen hatten eigentlich schon immer das Problem. Der Prophet Hesekiel musste in seinem Buch Gott verteidigen, der den Sünder, sobald er umdreht von seinem schlechten Leben, wenn der umdreht, kann ihm Gott vergeben. Und das musste der Prophet verteidigen, dass Gott das kann. Oder die Geschichte vom Propheten Jona ist ja eigentlich nichts anderes als die Geschichte eines Propheten, der nicht so viel übrig hatte für Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Das mit dem Wal ist nur so nebenbei. Eigentlich geht es um die Gnade. Darum erzählt er auch zum Beispiel Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn und seinem älteren Bruder. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte von dem jüngeren Bruder ziemlich gut. Deswegen will ich mich mal auf den älteren Bruder konzentrieren. Und zwar, wenn wir dort in Lukas lesen, da geht die Geschichte so ab Vers 25, Kapitel 15. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Siehst du, warum der ältere Bruder zornig wurde? Warum er seinen Bruder mit dieser Mensch da, dein Sohn, betitelt? Warum er nicht mal ins Haus hineingehen will? Er war zornig, denn seiner Ansicht nach war die Entscheidung seines Vaters ungerecht. Das kann doch nicht sein, dass der da so schlecht lebt und dann die Konsequenzen seines Handelns nicht mal vollkommen zu spüren bekommt. Das kann nicht sein, dass mein Vater ihm einfach so vergibt, das hat er nicht verdient. Nun ist es leicht, über eine fiktive Person, denn Jesus hat ja die Geschichte erfunden, den Kopf zu schütteln. Aber schwieriger wird es, wenn es um real existierende Menschen geht. Und deswegen sage ich dir mal eine Geschichte, die wirklich so passiert ist. Stell dir vor, du wärst an der Stelle von Pastor Roy Radcliffe. Roy ist Pastor in einer Gemeinde in Madison, 2 Autostunden von Chicago. Stell dir also vor, eines Abends klingelt das Telefon. Du sitzt am Schreibtisch an seiner Stelle. Zu deiner Überraschung meldet sich am anderen Ende der Leitung ein Gefängniswärter eines nahen Gefängnisses. Noch überraschender ist der Grund seines Anrufes. Einer der Häftlinge will sich taufen lassen, und zwar von dir. Am nächsten Morgen fährst du ins Gefängnis und in dem Augenblick, wo du die Gefängniskapelle betrittst, weißt du, du kennst diesen Menschen, der da sitzt. Du hast sein Gesicht schon auf den Nachrichten gesehen. Es ist Jeffrey Dahmer, ein berüchtigter Serienmörder, der insgesamt 17 Menschen getötet hat, zum Schluss einen pro Woche. Vor ein paar Jahren, nach seiner Festnahme, haben sie in den Nachrichten über seine Gräueltaten berichtet, von denen Kannibalismus noch die mildeste war. Und nun sitzt er dir gegenüber und bittet dich, dass du ihn taufst. Was denkst du dann? Was geht durch deinen Kopf? Denkst du dann, das ist nicht fair? Das ist nicht gerecht? Das sollte nicht so einfach sein? Oder vielleicht, also wenn er meint, er könnte erst 17 Menschen auf brutalste Art und Weise umbringen und nur den Heiligen mimen, dann ist er schief gewickelt? Vielleicht stimmst du auch einem Mann aus Roys Gemeinde zu, der gesagt hat, Herr Pastor, wenn Jeffrey in den Himmel kommt, will ich da nicht hin. Oder du denkst ähnlich wie Mike, der auf der Seite einer evangelikalen Internetseite geschrieben hat, wie könnt ihr evangelikalen Christen behaupten, Gott sei vollkommen gerecht, wenn er solch einer Bestie vergibt und sie in den Himmel aufnimmt, wenn doch gleichzeitig etliche seiner Opfer die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden. Aber vielleicht denkst du auch, ist nicht mein Problem, ich habe das erste Mal von Jeffrey Dahmer gehört. Außerdem werde ich ihm nie begegnen. 8 Monate nach seiner Taufe wurde er von einem Mitgefangenen ermordet. Dann habe ich jetzt einen Spoiler für dich. Wenn du Kind Gottes bist und die Ewigkeit in neuen Jerusalem verbringen wirst, dann wirst du, wenn du über die goldenen Straßen des neuen Jerusalems herumwanderst, und ich verrate dir eins, du wirst viel Zeit haben, wenn Gott Jeffrey die Sünden vergeben hat, wirst du ihm früher oder später über den Weg laufen. Was machst du dann? Streckst du ihm die Hand entgegen und sagst, hey Jeffrey, es ist so schön, dich zu sehen. Ja, super, super, dass du auch hier im Himmel bist. Wirst du im ehrlichen Herzen sagen können, ich freue mich, dass du hier bist, wohlwissend, dass deine Schwester, dein Nachbar, die nie etwas auch nur vergleichsweise Bestialisches gemacht haben, die Ewigkeit in der Hölle verbringen? Nein, Gnade ist nicht gerecht, sonst wäre sie keine Gnade. Gnade ist nicht fair. Der Versuch, Gnade in Kategorien der Gerechtigkeit hineinzupressen, das ist so, als wolltest du die Temperatur dieses Raumes mit einem Meterstab messen. Gnade lässt sich grundsätzlich nicht in Kategorien der Gerechtigkeit ausdrücken. Und das ist gut so, ansonsten hätten wir ein gewaltiges Problem. Denn Gerechtigkeit heißt, das zu bekommen, was du verdient hast. Und in dem Fall von jedem Einzelnen von uns hier ist das die ewige Verdammnis. Gnade aber heißt, zu bekommen, was man nicht verdient hat. Und das ist das ewige Leben. Gnade ist nicht gerecht, sonst wäre es keine Gnade. Es ist nur so, wir mögen diese radikale, unverdünnte Gnade nicht. Weil wir uns betrogen fühlen. Da arbeite ich seit Jahren an mir, an meinem Charakter, gehe jeden Sonntag hier zum Gottesdienst ins Kino, lese die Bibel, betrüge nicht, lüge nicht, stehle nicht. Und letzten Endes werde ich im Himmel kein bisschen besser dastehen als dieser Zöllner, dieser Mörder, dieser Ehebrecher. Ja, das ist ungerecht. Das heißt natürlich nicht, dass Gott, der begnadigt, ungerecht ist. Gott kam nämlich auf diese Welt und hat selbst für unsere Sünden bezahlt. Gleichzeitig hat er für uns seine Gerechtigkeit gegeben, wie es Paulus in 2. Korinther 5 schreibt. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gottes Gnade ist also nicht die Gnade eines polnischen Polizisten, der, obwohl du zu schnell fährst und er dich da mit seinem Radargerät erfasst hat, dann mal ein Auge zudrückt und dich trotzdem gnädigerweise fahren lässt. Nein, nein. Gott ist gnädig, weil er das Urteil schon gesprochen, selber die Strafe bezahlt hat an unserer Stelle und darum darf er begnadigen, wen er will. Denn die Strafe ist bereits bezahlt mit seinem Blut. Und dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Wenn Menschen zu Gott kommen und um Gnade und um Vergebung bitten, dann ist es so, wenn sie das ernst meinen. Auch wenn es Christen sind, die vielleicht schon 20, 30 Jahre Christen sind und wo wir denken, naja, also der, das hätte ich jetzt von ihm nicht erwartet, dass er sowas macht. Wenn diese Menschen vor das Kreuz kommen und ganz ernsthaft um Vergebung gebeten haben, dann sind ihre Sünden vergeben. Und diese Sünden, die Fehltritte, ihnen dann die nächsten 20 Jahre nochmal unter die Nase zu schieben, hat nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun, sondern ist einfach nur Überheblichkeit und Bosheit. Manchmal, wenn wir Gnade verdünnen wollen, greifen wir nach dem Behälter mit dem Etikett Gerechtigkeit. Das ist meistens, wenn Gnade anderen Leuten widerfährt. Wenn wir an der Reihe sind, dann greifen wir lieber mehr nach der Flasche mit dem Etikett Eigenständigkeit. Und wir tun das deswegen, weil Gnade wehtut. Deswegen mögen wir sie nicht, diese unverdünnte Gnade. Zumindest die Polen mögen es eher nicht, was wir schon an den Redewendungen gesehen haben. Und natürlich könnte man jetzt argumentieren, die Polen haben kein Problem mit Gnade an sich. Es geht vielmehr darum, dass sie es nicht mögen, wenn jemand sich über sie stellt und sie von oben herab behandelt. Und das mögen sie nicht. Aber das Problem ist ja, genau darin besteht ja Gnade. Dass da jemand ist, der oben ist und ich bin unten und ich brauche seine Hilfe. Ansonsten bräuchten wir ja keine Gnade. Aber genau das mögen wir nicht. Wir mögen es nicht, unten zu sein, schwach zu sein. Wir mögen es nicht, in Not zu sein und auf jemandes Hilfe und Gnade angewiesen. Jeder möchte gerne der barmherzige Samaritaner sein, aber niemand von uns wahrscheinlich das Opfer am Straßenrand. Aber vielleicht kennt ihr ja dieses Problem hier in der Schweiz nicht, darum erzähle ich mal, wieso ich überhaupt drauf gekommen bin. In Polen ist es so, dass die Familie sehr wichtig ist. Deswegen zu Weihnachten, zu Geburtsnamenstagen, zu Ostern Allerheiligen trifft sich die ganze Familie zusammen, meistens bei den Großeltern. Und dann ist es so, das weiß ich aus eigener Erfahrung und auch deswegen, weil ich von anderen weiß, wie das so abläuft in ihren Häusern, läuft das ungefähr so ab. Du kommst an und hörst schon bei der Begrüßung, wie sehr sich die Großeltern freuen, dass du gekommen bist. Und gleich sagen sie dir, du sollst unbedingt häufiger vorbeikommen. Dann kommst du rein und siehst sofort, dass der Mittagstisch bis zur Belastbarkeitsgrenze gefüllt ist. Du isst dich satt, wie man sich nur bei einer polnischen Oma satt essen kann. Und natürlich bleibt das meiste übrig. Also packt die Oma das restliche Essen ein zum Mitnehmen. Nach dem Mittagessen gibt es Kaffee, natürlich auch wieder viel zu viel Kaffee und Kuchen. Und deswegen wird der Kuchen eingepackt und du kriegst ein zweites Paket mit nach Hause. Der Kühlschrank ist rappelvoll mit Wurst, Käse und anderen leckeren Sachen. Viel zu viel für das Abendessen, also wird nochmal ein Paket gepackt mit den Sachen vom Abendessen. Und wenn du dann am Abend nach Hause fahren willst, dann musst du in den Keller gehen. Und dort musst du dann die selbstgemachte Konfitüre, Säfte oder eingelegten Gurken mitnehmen. Und Omas Anweisung lautet, nimm so viel, wie du möchtest. Und egal, wie viel du nimmst, es ist zu wenig. Und wenn du dann ins vollgepackte Auto einsteigst, dann fordert dich die Oma auf, doch häufiger vorbeizukommen. Grundsätzlich wäre es schön, es war einfach Großzügigkeit, Gastfreundschaft, aber es ist ein kleines Problem. Versuch mal, deine Großeltern zu dir einzuladen. Nein, sie werden dann sagen, nein, sie wollen ja dir nicht zur Last fallen. Und schlage ihnen bloß nicht vor, wenn sie doch mal kommen, dass sie irgendwas von deinen Kuchen oder von deinen Wurst und Käse irgendwas mitnehmen könnten. Nein, nein, das machen sie auf keinen Fall. Sie wollen deine Vorräte nicht antasten. Und dann, so schnell wie es geht, ohne unhöflich zu sein, packen sie ihre Sachen und gehen. Sie wollen dir ja nicht zur Last fallen. Vielleicht könnte man jetzt sagen, gut, polnische Familien sind komisch. Aber wenn ich mich in den Gemeinden umschaue, dann ist es gar nicht so viel unterschiedlich. Gar nicht so viel anders. Zum Beispiel war ich 15 Jahre lang in einer Gemeinde, über 10 Jahre davon als Pastor. Und die ganze Zeit über habe ich mehreren Leuten gesagt, hey, ich habe so ein bisschen Erfahrung, mein Papa war auf dem Bau, wenn du Hilfe brauchst mal beim Renovieren der Wohnung, ich helfe dir gerne. Einmal hat eine Person gesagt, hey, das wäre schön, wenn du mir hilfst. Ich habe auch häufig gesagt, bei Umzügen und so kann ich helfen, wollte auch keiner die Hilfe haben. Ich habe selbst, als ich Pastor war, häufig von den Krankenhausaufenthalten von den Leuten aus der Gemeinde erfahren, als sie schon zu Hause waren. Sie wollen ja keine Probleme für den Pastor machen, dass er da noch fahren muss, sie besuchen muss und so weiter. Ist es also wirklich so, wie die Polen selbst sagen, dass sie bloß sehr umsichtig sind und einfach niemanden zur Last fallen wollen? Ich fürchte, das Problem ist doch tiefgreifender. Ich fürchte, dass wir in unserer polnischen Kultur einfach ein grundsätzliches Problem mit der Gnade haben. Wir tun alles, um eigenständig und auf niemanden angewiesen zu sein. Und wenn uns jemand dann Gnade erweisen will, dann schlüpft unser Ego in das Kostüm eines Superhelden und ruft, ich schaff das schon alleine. Bloß, damit wir nicht zugeben müssen, dass wir Hilfe brauchen. Ich erinnere mich an eine Zeit zu Beginn meines Studiums in Gießen. Die Studiengebühren und die Miete fürs Zimmer verschlangen fast das gesamte Geld, was ich hatte. Da hatte ich noch keine Arbeit. Und ich weiß noch, dass ich 2 Wochen lang von Tomatensuppe und Pfannkuchen gelebt habe und es geht. Ausgerechnet in dieser Zeit lud mich mein älterer Bruder zu einem Abendessen in einem Sushi-Restaurant ein. Wer schon mal Sushi essen war, ich weiß nicht, wie das hier heute in der Schweiz ist, aber damals in der Zeit, als ich Student war, hat so ein Abendessen das Budget eines Studenten um ein Vielfaches überstiegen. Und um ehrlich zu sein, habe ich mich schlecht gefühlt. Ich habe mich irgendwie gedemütigt gefühlt. Ich wusste, dass wenn ich irgendwann ihn mal auch zum Abendessen einladen wollte, was irgendwie preislich vergleichbar ist, müsste ich ja als Student jahrelang sparen. Ich kam mir arm vor und war beschämt von seiner Großzügigkeit. Aber dann am Ende habe ich mir eingestanden, dass es einfach wahr ist. Das sind Fakten. Ich bin arm und er ist im Moment um ein Vielfaches reicher. Also beschloss ich, die Einladung anzunehmen und mich am Sushi erfreuen, anstatt aus falscher Bescheidenheit abzulehnen. Und Mann, war das lecker. Und an diesem Tag habe ich eine Lektion gelernt, die mir später geholfen hat, Hilfe anderer Leute anzunehmen. Aber es war irgendwie eine schmerzhafte Lektion. Nicht deswegen, weil mein Bruder mir irgendwie Schmerzen zufügen wollte, weil er mich demütigen wollte, sondern einfach, weil es uns wehtut, wenn wir Gnade anderer Leute empfangen sollen. Es tut uns weh, wenn wir schwach sind, in Not und nicht aus eigener Kraft wieder rausschaffen. Ich bin überzeugt, dass auch der Zöllner, von dem Jesus sprach, diesen Schmerz empfand. Es war bestimmt nicht leicht für ihn, als er dort im Tempel betete, übermannt von dem Gefühl eigener Unvollkommenheit und im Bewusstsein, wie sehr er auf Gottes Gnade angewiesen war. Und darum stand er da hinten in der hintersten Ecke mit gesenktem Kopf, schlug sich auf die eigene Brust und wagte es nicht, den Blick nach oben zu heben. Aber erst als er verstand, wie schwach er ist, wie sündig er ist und wie sehr auf Gottes Gnade angewiesen, erst als er sich vor sich selbst und Gott demütigte, erst dann konnte Gott ihm Gnade erweisen und er war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Und das ist ja auch das Prinzip, wovon Petrus schreibt, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Also wir hatten zwei Flaschen. Das eine war Gerechtigkeit, die andere Flasche war Eigenständigkeit. Aber manchmal greifen wir auch nach dem dritten Glas, und das ist das mit guten Werken. Das Ergebnis, wenn wir die Gnade verdünnen, ist dasselbe. Am Ende enthält das Endprodukt keine Gnade mehr. Aber wir greifen nach dieser Flasche mit guten Werken, weil wir nicht verstehen, dass Gnade eine Einbahnstraße ist. Um euch das zu verdeutlichen, möchte ich euch nochmal eine kurze Lektion in polnischer Sprache und Denkweise geben. Wir haben zwei Worte, die ähnlich, aber doch ganz unterschiedliche Meinung haben. Das erste Wort, einmal bitte aussprechen. Ne, nicht so einfach, ist ganz einfach. Być wdzięcznym. Ja, ihr könnt es ja lesen, genau. Być wdzięcznym, das heißt dankbar sein. Und da seht ihr auch unterstrichen den Kern. Und es gibt ein Wort, das hat denselben Kern, ist verwandt, heißt aber odwdzięczać się, wieder ganz einfach. Und das heißt, sich dankbar erweisen. Das erste war dankbar sein, das zweite ist dankbar erweisen, fast immer gebraucht im Sinne von sich revanchieren. Und wann immer ein Pole Gnade erfährt, er kann nicht anders, er muss sich revanchieren. Im polnischen Alltag sieht es so aus. Du lädst jemanden zum Abendessen ein, er kommt mit irgendwas zum Kaffee. Oder er muss irgendwas in den Händen halten, mit leeren Händen kommt, das geht gar nicht. Oder falls es mal geschehen sollte, dass doch jemand Hilfe annimmt, das war auch damals so, als ich ihm doch der einen Person geholfen habe beim Renovieren, die lädt dich wiederum zum Abendessen ein. Die kann das ja nicht einfach so annehmen. Und du kommst dann wieder mit etwas Kleinem zum Abendessen. Hilfe einfach so annehmen, das geht gar nicht. Wir können doch niemandem etwas schuldig sein. Und was in zwischenmenschlichen Beziehungen ziemlich irritierend sein kann, ist in der Beziehung zu Gott sehr gefährlich. Aber leider, wenn ich Christen reden höre in Polen, dann habe ich des Öfteren das Gefühl, dass sie sich Gott gegenüber für die ihnen erwiesene Gnade revanchieren wollen. Sie wollen etwas zurückgeben. Damit es klar ist, es ist gut, wenn sie dankbar sein wollen, natürlich. Wenn sie dankbar sind für die erlassenen Sünden und das ewige Leben. Aber problematisch wird es, wenn wir uns revanchieren wollen. Das Problem ist, es ist so leicht, beides zu verwechseln. Da kommt jemand in den Gottesdienst, steht hier vorne, singt, spielt, macht Kinderbetreuung. Da geht jemand regelmäßig, vielleicht sogar auf die Straße und evangelisiert oder einfach im Freundeskreis erzählt das Evangelium. Und er spendet vielleicht auch regelmäßig für die Gemeinde. Alles aus Dankbarkeit. Und dann gibt es jemand anderen, der tut genau dasselbe. Aber in dem Denken, dass er Gott etwas zurückzahlen könnte, dass er sich revanchieren kann. Ich möchte euch zeigen, warum das so ein Problem ist. Und schlagt bitte das Matthäus-Evangelium 18 auf, wenn ihr die Bibel habt. Ansonsten lest einfach mit mir mit. Kapitel 18, Matthäus-Evangelium ab Vers 23. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Aus dem Kontext dieses Gleichnisses können wir schließen, dass der König in dieser Geschichte Gott symbolisieren soll. Gott, der uns die Schulden erlässt. Jetzt könnten wir über viele Details sprechen, aber ich möchte mich auf eine Sache konzentrieren. Wie viel Geld schuldete der Diener seinem König? 10.000 Talente. So, und jetzt die Frage, weiß vielleicht jemand von euch, wie viel der durchschnittliche Tageslohn zu der Zeit von Jesus war? Ein Denar. Nicht Talent, ein Denar. Okay? Und jetzt die Frage ist natürlich, wie viele Denare waren in einem Talent? 6.000. So, dann machen wir jetzt mal eine kleine Matheaufgabe. Rechnen wir mal, damit es einfach ist, 300 Arbeitstage pro Jahr. Wie viele Jahre hätte dieser Diener arbeiten müssen, um seine Schulden zurückzuzahlen? Ich denke, ihr versteht, was Jesus sagen wollte. Selbst wenn dieser Diener an diesem Tag, an dem Jesus das Gleichnis erzählt, angefangen hätte zu sparen, dann hätte er heute noch 198.000 Jahre vor sich. Und jetzt überlegt euch mal, wie würde wohl dieser König reagieren, wenn der Diener am nächsten Tag in den Thronsaal gelaufen käme und gesagt hätte, König, König, guck mal, ich habe unterm Kissen nachgeguckt, ich habe da nochmal 9 Denare gefunden. Ich will dir zumindest einen Teil meiner Schulden zurückzahlen. Was denkst du, wie hätte der König reagiert? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ihn davongejagt hätte. Und er würde ihn hinterherrufen, willst du mich beleidigen? Denkst du wirklich, ich brauche deine 9 armseligen Denare? Sei mir dankbar für die Gnade, die ich dir erwiesen habe und höre auf, weitere Schulden zu machen. Was ist also die Schlussfolgerung? Sollen wir von Gott Gnade annehmen und dann hat es sich? Ist Gnade also eine Sackgasse? Nein, Gnade ist keine Sackgasse, Gnade ist eine Einbahnstraße. Wisst ihr, was der Diener gemacht hat, als er nun schuldenfrei rausging? Die Geschichte geht ja weiter. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Aber er wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Dieser Diener, der machte den Fehler und dachte, Gnade sei eine Sackgasse. Aber sein König machte ihm sehr schnell bewusst, dass er sich irrt. Er rief ihn zu sich und sagte ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du dann mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Gott will nicht, dass du dich bei ihm revanchierst. Gott will jedoch, dass du seine Gnade weitergibst. Gott will, dass du deinen Schuldnern vergibst, so wie er dir vergeben hat. Er will, dass du anderen hilfst, ewiges Leben zu finden, weil er dir ewiges Leben gab. Er will, dass du anderen einen Neuanfang ermöglichst, weil er dir neues Leben gab. Nur versuch nicht, sich bei Gott zu revanchieren für die Gnade, die er dir erwiesen hat. So, was haben wir heute über die Gnade gelernt? Erstens, lass uns lernen, Gnade unverdünnt anzunehmen, selbst dann, wenn es wehtut. Denn das ist ein guter, heilender Schmerz. Lass uns freuen, das ist das Zweite, lass uns freuen, wenn Gott anderen Sündern Gnade erweist, die sie nicht verdient haben. Denk dran, du hast es genauso wenig verdient. Und das Dritte, lass uns nun die Gnade, die Gott uns erwiesen hat, anderen weitergeben. Und denkt immer dran, nur unverdünnte Gnade ist Gnade. Und nur dann hat sie die Kraft, dein Leben zu verändern.